Ja, ich habe hier mal wieder was aus dem Chat. Ich weiß nicht, was das ist. Ich kann es gar nicht so richtig deuten, ob das ein Kommentar, eine Frage sein soll. Ich lese mal trotzdem vor von einem oder einer gewissen Rudi. Es gibt ja so einen Gedanken, dass die bewusste Inkaufnahme der Überwachung, sprich das bewusste Streuen von Keywords, die Beamten überfordert. Das sollte man begrüßen und so weiter. Also statt Selbstdisziplinierung, scheiß drauf, Politik. What about? Schreibt Rudi. Ich weiß nicht, was er damit meint, so richtig. Und hatte vorhin noch eine Frage, weiß auch nicht, ob die ernst war, die im Chat gestellt worden ist, ich stelle sie mal trotzdem. Gemäß der Parole, wir sind alle 129a, die ja auch immer wieder zu hören war, besteht da nicht eine Gefahr des Hangs zur Verschwörungstheorie? Okay, ich glaube, das lassen wir mal so für sich stehen.
Ich will aber vielleicht doch nochmal was aufgreifen, was mit der Überflutung von Daten zu tun hat. Also ich könnte mir vorstellen, dass die Überflutung mit Keywords also darauf hinausläuft. Es gibt ja technisch abgesicherte Beobachtungskriterien und Beobachtungsweisen, die reagieren halt auf bestimmte Worte und so weiter. Vieles von dem, was früher zu Zeiten des Ministeriums für Staatssicherheit ein großer personeller Aufwand war, geht heute auch über Technik, aber die ganzen Daten zu haben, heißt ja noch lange nicht, dass man sinnvoll mit diesen Daten umgehen kann. Also die Frage, wie verarbeite ich eigentlich diese Primärinformationen und Datensammlungen, da scheint mir also, ohne dass wir uns jetzt das Problem der Geheimdienste zu eigen machen müssen, zu unserem, da scheint mir aber eben einfach auch ganz vieles überhaupt nicht lösbar zu sein, so einfach. Und da kann man sicherlich Strategien entwickeln, um das noch weniger lösbar zu machen. Das könnte allerdings auch zur Folge haben, dass dann eben dann doch recht beliebig an irgendeiner Stelle Erfolge inszeniert werden, auch ohne dass die überhaupt irgendwie vor Gericht Bestand haben könnten. Ja.
Aber also zu dieser Datenflut als Reaktion auf Überwachung, weiß nicht, wer vor Bekanntworden unseres Falls gedacht hätte, dass Reproduktion und Prekarisierung solche Keywords sein könnten. Also das heißt also, da schlappen wir, glaube ich, den jeweiligen Ermittlungsperspektiven auch gnadenlos hinterher. Also das ist schon, glaube ich, aus diesen praktikablen Gründen jetzt nicht so sehr eine tatsächliche sinnvolle Gegenstrategie. Und was aber, glaube ich, eine sinnvolle Gegenstrategie ist, sich eben nicht, wenn man mit solchen Verfahren Überwachungsmaßnahmen konfrontiert ist, zurückzuziehen und einschüchtern zu lassen, sondern so wie das in unserem Fall sozusagen also mustergültig funktioniert hat, dass eben eine Öffentlichkeit dazu hergestellt wird, dass man versucht, möglichst viele Stimmen auch zu mobilisieren und hörbar zu machen und insofern sich gegen diese Überwachung zu wehren, also dass man sie öffentlich macht. Und also wir können das so ein bisschen auf diese Formel bringen, also dass die beste verdeckte Ermittlung sozusagen nicht mehr so richtig verdeckt ist, wenn sie im Internet und auf Veranstaltungen dokumentiert ist. Also das heißt also, viel von dem Drohpotenzial und von diesem Angst machen wollen, kann man ja auch damit wegnehmen, also indem man sagt, gut, also natürlich werde ich jetzt überwacht, aber das heißt ja nicht, dass ich jetzt mich nur noch zu Hause einschließe, um die Schnittpunkte der Überwachung möglichst gering zu halten. Sondern also weiter rausgehen, weiter Sachen darüber berichten und vielleicht auch die Überwachung selber zum Thema machen. Also das erscheint mir jedenfalls in unserem Zusammenhang als sinnvoller, denn von irgendwelchen fantasievollen Versuchen, die Rechner beim BKA durch Reizüberflutung in den Burnout zu bringen. Also wir kennen die Technik von denen, glaube ich, auch nicht so gut, dass wir das sinnvoll steuern können.
Vielleicht sollte man den militanten Gruppen dieser Welt vorschlagen, in ihren Selbstbeschreibungen nur noch Begriffe wie Familie, Heimat oder Geburtstag oder so zu verwenden. Ja, gibt es Fragen, Bemerkungen, Kommentare?
Dort in der Ecke gibt es jemanden.
Also ich hätte eine Frage. Verstehen die eigentlich die Debatten der Linken, also oder können die das überhaupt nachvollziehen oder können die es nicht nachvollziehen? Ich meine, letztendlich reagieren sie ja irgendwie darauf auf eine Debatte, die teilweise größer geführt wird. Also haben die da überhaupt Plan von oder versuchen die da irgendwie was rauszukonstruieren, was in ihr Weltbild reinpasst? Weil man erlebt es ja immer, wenn man auf eine Demonstration geht und man eine typische Demo erlebt, wo es keinen Leiter gibt, da sind die Organe dann immer sehr überfordert. Also wie ist das bei der Überwachung? Sind die da auch überfordert oder haben die da sehr viel Plan von?
Also ich finde es schwer, mich in so einen Überwacher da vom BKA reinzudenken. Ich kann es nicht sagen, ich weiß auch gar nicht, ob ich das will. Aber als das Verfahren da gegen meine drei Genossen eröffnet wurde, dass wir das mitbekommen haben, war schon unsere Einschätzung, die sind völlig auf dem Holzweg. Die haben überhaupt keine Ahnung, wer wirklich hinter dieser militanten Gruppe steckt und versuchen es da einfach mit einem Schuss ins Blaue da rein. Also gut, das war jetzt so unsere Einschätzung damals, also dass sie gar nicht so schlau sind. Genau. Und deswegen, daraus könnten wir ja den Schluss ziehen, sie verstehen es nicht. Also was da groß läuft. Aber gut, soweit vielleicht von mir.
Also ich kann mich erinnern, ich habe mehrere Jahre relativ intensiv beruflich zu tun gehabt in den Archiven des MFS, damals viel DDR-Geschichte gemacht, und da gab es den zum Teil recht hilflosen, aber zwanghaften Versuch, alles, was irgendwie passiert, auf das Schema hin zu interpretieren, was man dem Ganzen zugrunde gelegt hat. Und hilflos deswegen, weil ganz offensichtlich, also auch für jeden, der das 10 oder 20 Jahre später liest, möglicherweise schon damals für einige, die das gelesen haben, die wahrgenommene Realität der Personen, die man observiert und anderweitig beobachtet hat, oft oder in den allermeisten Fällen mit dem Schema, mit dem Kalten Kriegsschema, das alles auf den Klassenfeind, auf das Wirken eines Klassenfeindes, der wirklich noch von außen sozusagen irgendwie seine Finger im Spiel hat, überhaupt nicht zu beziehen, war sinnvoll. Und trotzdem ist das zwanghaft immer wieder passiert. Und ein bisschen ähnlich in diese Richtung kann ich mir schon ein Auseinanderklaffen zwischen von Realität auf der einen Seite und Wahrnehmungskriterien auf der anderen vorstellen. Nur worüber wir hier gerade reden, ist ja immerhin eine justiziable Basis dessen, was da passiert, nämlich der Paragraph 129a, zu dem selbst wir jetzt noch gar nicht so viel gesagt haben. Und der setzt ja erstmal eine gewisse Schwelle. Was rechtfertigt, welche Art von Verdacht rechtfertigt eigentlich überhaupt den Einsatz solcher Mittel? Und das ist ja das, was einem einerseits große Sorgen bereiten muss, dass diese Schwelle offensichtlich sehr niedrig ist in der Praxis. Andererseits aber etwas, worüber man sicherlich auch reden muss, was meint der eigentlich und wie gehen Behörden mit diesen Paragraphen um? Ich frage mich zum Beispiel schon, warum über so einen langen Zeitraum immer wieder die Genehmigungen erteilt werden für solche Observierungen, ohne dass es überhaupt konkrete Verdachtsmomente gibt in Bezug auf die Verdachtsinhalte, die den Paragraphen 129a rechtfertigen. Also Bedrohung der Gesellschaft in ihren Grundfesten und so weiter, was wir gehört haben vorhin.
Gut, also es ist jetzt ein ganzer Komplex von verschiedenen Fragen, die du ansprichst. Ich glaube, dass das perfide an diesen 129a Ermittlungen ja ist, dass er so weit offen ist. Also das sind ja sogenannte Vereinigungsstrafbestände, die da verfolgt werden. Das heißt, es geht letztendlich gar nicht so sehr darum, jemanden nachzuweisen, ob er das oder jenes getan hat, sondern es geht um die Mitgliedschaft in einer terroristischen oder kriminellen Vereinigung. Das heißt, es geht um ein Dazugehören. Und ein zweiter Aspekt ist bei allen Ermittlungen und auch bei 129a Ermittlungen, dass die Schwelle der Ermittlungen beginnt, wenn man sagt, es gibt einen einfachen Tatverdacht, da könnte jemand, und zwar nicht eine Bank ausgeraubt haben, sondern da könnte jemand zu irgendetwas dazugehören. Und dann wird halt später nochmal geklärt, das hat jetzt der Bundesgerichtshof in dem Fall übernommen, dass das, wo man zugehören soll, jetzt im Moment gar nicht mehr als terroristisch, sondern als kriminell bezeichnet wird. Aber die Logik, dass da sozusagen eine Vorverlagerung der Straffälligkeit, also dieses Dazugehören, letztendlich verfolgt wird, das öffnet halt diese unglaublich breite sozusagen Eskalation von Überwachung und Sicherheit in diesen Verfahren selber. Und zu deinem Beispiel aus den sozusagen Archivakten, die du da kennengelernt hast, gibt es so eine Momente natürlich auch, wenn du die Akten liest. Also wir haben das so als die Suspendierung der Unschuldsvermutung beschrieben. Und Das heißt also, egal was du tust, es wird immer auf einen Verdachtsmoment abgeklopft. Und es gibt so, weiß nicht, so ganz wundersame Widersprüche. Also ich habe vorhin ja dieses Raster des BKA vorgestellt, wo drin steht, die Personen sollen polizeilich noch nicht aufgefallen sein. Dann gibt es tatsächlich zu einzelnen Personen oder Beschuldigten in dem Verfahren, wo gesagt wird, ja, und wir haben keine einzige polizeiliche Notiz, die sind noch nie aufgefallen. Die passen also genau in das Raster der MG-Mitglieder und die MG hat auch in ihrem Schreiben so und so und so und so darauf verwiesen, dass man polizeilich noch nicht aufgefallen sein soll. Und in einem anderen Fall, wie bei mir, da steht dann so ein Satz drin, bei dem Beschuldigten fällt auf, also es ist schon nach kurzer Zeit aufgefallen, dass er in einem breiten Spektrum von sozialen und politischen Bewegungen aktiv ist. Genau dies entspricht den Kriterien der Mitgliedschaft in einer militanten Gruppe, weil die MG in dem Schreiben von so und so und so und so, es war dann ein anderes Schreiben, gesagt hat, die sozialen Basisbewegungen sind zu stärken. Also das heißt, also wenn du dich nicht bewegst, dann ist das ganz verdächtig, weil es dem Schreiben XYZ entspricht. Und wenn du dich ganz doll irgendwo einbringst, dann ist das mindestens genauso verdächtig, weil es einem anderen Schreiben entspricht. Und das wäre so ein Punkt, wo man sagen kann, klar, da ist diese Unschuldsvermutung, die ist da völlig beiseite gestellt. Und ein anderes Beispiel, was das vielleicht ganz plastisch macht, ist die Protokolle von den Videoüberwachungen bei uns zu Hause. Die werden dann immer an den Tagen, wenn es irgendeinen Anschlag gab, werden die dann ausgewertet und dann wird immer geguckt, also der Beschuldigte verlässt das Haus mit zwei Kindern, mit zwei Tüten, er kommt zurück, alleine oder ohne Kinder, mit Tüten, mit Leergutkästen, also das wird so minutengenau protokolliert und dann wird am Ende in der Regel zusammengefasst aus der Auswertung der Videokamera, konnte keine Hinweise auf eine direkte Tatbeteiligung herausgefunden werden. So, soweit so schön. Dann hatten wir bei uns aber das Problem, dass wir nicht nur ein Vorderhaus, sondern auch ein Hinterhauseingang haben, der auch mit der Videokamera überwacht wurde. Da sind dann ab Frühjahr 2007 Bäume gewesen, also die waren schon vorher da, aber die haben dann im Frühjahr Blätter bekommen und konnte diese Kamera dann nicht mehr uneingeschränkt alles sehen, was sie sehen wollte. Und ab dem Zeitpunkt lesen sich dann die Protokolle, man verlässt das Haus, geht drin, aus Auswertung der Vorderhauskamera konnten keine Hinweise auf eine direkte Tatbeteiligung festgestellt werden, aber durch die schlechten Sichtverhältnisse der Hinterhauskamera ist es jetzt nicht mehr ausgeschlossen. Also, dass es eine direkte Tatbeteiligung gab. Also das heißt, also diese sozusagen Verdachtslogik in den Akten, die bringt dich also mindestens kurzzeitig dazu zu denken, dann mögen sie dich aber wenigstens so gründlich überwachen, dass ihnen so eine Pannen nicht passieren, dass es diese Spielräume der Interpretation nicht mehr gibt. Also natürlich wünsche ich mir am liebsten, dass es gar keine Kameras vor meinen Hauseingängen gibt, aber das zeigt vielleicht ganz, ganz deutlich, also dass diese Logik, einen Verdacht zu haben und den also auf absurdeste Weise in den Dingen, die man aufschreibt über die Beschuldigten oder die man da verfolgt, auch durchziehen zu wollen, also das durchzieht sich, glaube ich, durch alle geheimdienstlichen Ermittlungen, die man in den verschiedenen Gesellschaften kennt.
Ja, das ist schon so ein allgemeines Statement, was man stehen lassen könnte, vor allem, weil es so schön exemplifiziert war. Wir haben aber noch ein bisschen Zeit, deswegen geben wir auch noch mal die Möglichkeit in die Runde derjenigen, die hier sind. Gibt es Wünsche, Kommentare, Fragen, die wir jetzt noch besprechen sollten aus eurer Sicht?
Dort?
Ich wollte noch mal kurz auf den Paragraphen 129 und 129a zurückkommen. Den Paragraphen 129 gibt es bereits seit 1878 und spätestens mit den Sozialistengesetzen ist auch deutlich geworden, dass es ein eindeutig politischer Paragraph in seiner Anwendung ist. Entschuldigung. Und der 129a ist ja erst dann im Kontext der RAF-Ereignisse in den 70er Jahren dazugekommen und 129b ist noch gar nicht so alt. Es ist ziemlich klar, dass dieser Anwendung dieses Paragraphen, wenn es ein politischer Paragraph ist, und davon können wir definitiv ausgehen, dass es natürlich auch eine politische Entscheidung gewesen ist, auch in diesem Fall diesen Paragraph anzuwenden. Und wenn wir uns angucken, wie 2007 dieser Paragraph angewendet wurde, nämlich nicht nur im Zusammenhang mit der militanten Gruppe, sondern eben, wie wir vorhin gehört haben, im Vorfeld der G8. Und wenn wir dann auch hören, dass in diesem Zusammenhang mit den Ermittlungen über 2000 linke, engagierte Leute überwacht wurden, ausgewertet wurden, was machen sie? Stellt sich natürlich auch die Frage nochmal ganz deutlich in diesem Kontext, wie ist das politisch aktuell auch zu bewerten? Und wenn wir jetzt sehen, einfach, dass eine Aktion, die weltweit als pazifistische Aktion durchgehen könnte oder Aktion von Pazifisten, wenn es darum geht, Kriegsgerät zu zerstören, ohne Menschenleben zu gefährden, wenn eine solche Aktion als terroristische Vereinigung stilisiert wird, dann stellt sich natürlich die Frage, passiert das in einem Kontext von Militarisierung von Innen- und Außenpolitik und ist unter, in diesem Kontext auch die gesamte Sozialpolitik des Westens zurzeit, die gesamte globale Form der verschärften Ausbeutung und der verschärften Repression als klar ein ganz deutliches politisches Signal nicht zu betrachten. Und das würde ich auch gerne noch mal zur Diskussion stellen wollen.
Ja, ich stimme dir da zu. Ich weiß gar nicht, was man da noch diskutieren muss. Also du hast jetzt keine Frage aufgeworfen. Ja, also ich bin da deiner Meinung, ja. Ich finde, ja.
Ja, es widerspricht hier niemand, also hier, in der, hier vorne auch nicht, bei den Referenten oder uns. Es ist ja im Grunde genommen die eigentliche politische Entscheidung, wo bringe ich diesen Paragraphen zur Anwendung und wo nicht. Und das ist ganz offensichtlich hier in dem Falle bewusst geschehen, wenngleich es auch nicht bestätigt wurde letzten Endes, also im Moment jedenfalls, was die aktuelle Entscheidung der Bundesrichter anbetrifft, bezogen auf die terroristische Vereinigung. Aber der ganze Vorlauf, das Prozedere und die Begleiterscheinungen und Folgen sind natürlich ganz andere, als wenn der Paragraph gar nicht zur Anwendung gekommen wäre. Und insofern ist das natürlich ein Problem.
Ich würde vielleicht, also ohne jetzt eure Fragen abbrechen zu wollen, aber jetzt gab es auch keine Wortmeldung mehr, den Spieß so ein bisschen umdrehen, und wir haben das auch in anderen Veranstaltungen zum Teil gemacht. Also wir machen ja eine Infotour zu diesem laufenden Verfahren. Nils hat schon gesagt, also wir rechnen irgendwann in den nächsten Monaten oder der kommenden Zeit mit einer Anklageschrift und einem Prozess beginnen und werden da auf Unterstützung Soli-Arbeit auch weiterhin angewiesen sein, und deshalb würden wir eigentlich mit euch ganz gerne so ein bisschen diskutieren, was für Formen von Prozessbegleitung, von Soli-Arbeit würdet ihr denn begrüßen, um sie selber sozusagen solidarisch unterstützen zu können? Also ist jetzt kein Wunschkonzert, also das sich alle Beschuldigten und alle Anwälte dann so verhalten, wie ihr das jetzt sagt. Aber für uns ist natürlich wichtig, so ein Feedback auch zu bekommen. Also was für Teile vielleicht auch der bisherigen Soli-Arbeit fandet ihr gut? Welche Aspekte würdet ihr stärker herauskehren? Und was könnten wir völlig anders machen, sodass wir auch auf eure Solidarität langfristig bauen können?
Ja, betreten Schweigen, da hinten kommt jemand. Kleinen Moment, ich muss hier mal wir müssen mal mit dem Mikrofon hier hin und her laufen. Das dauert dann immer eine kleine Sekunde.
Ich habe dazu erstmal eher eine Nachfrage, und zwar welche, also eurer Einschätzung nach, welcher Prozessausgang, welche Auswirkungen wiederum auf das weitere Vorgehen eurerseits? Und aber auch, also zum Beispiel eben der Solidarisierungsbewegung und andererseits aber eben auch der staatlichen Stellen zeitigen wird. Also sind dazu überhaupt Aussagen möglich?
Habt ihr es verstanden? Oder nee. Kannst du es nochmal wiederholen, ganz kurz, bitte?
Es sind ja aus dem im Zusammenhang mit dem Prozess durchaus unterschiedliche Ausgänge des Prozesses möglich. Also entweder der Terrorverdacht ist ja der Terrorverdacht ist ja eh vom Tisch. Aber es sind ja unterschiedliche Möglichkeiten da, von Freispruch bis hin zu Verknackung zu was auch immer wegen dieser oder jener kriminellen Tat. Und je nachdem, wie dieses Verfahren dann ausgeht, hat das ja Auswirkungen. Zum einen eben auf die bisherige Ermittlungspraxis, beziehungsweise dann zukünftige Ermittlungspraxis. Also so wie du das vorhin beschrieben hast, klingt das so wie, aus der Nummer kommt ihr nie wieder raus. Also ihr werdet jetzt irgendwie überwacht bis an euer Lebensende, weil ihr seid ja weiter in sozialen Bewegungen tätig. Was heißt das dann aber eben auch für das weitere Vorgehen von euch?
Fällt dir dazu was ein? Oder? Nils, André?
Gut, dann fange ich mal an. Also ich glaube, das hat Nils vorhin auch gesagt, also im Moment ist völlig unklar, gegen wen, in welcher Konstellation, mit welchem Tatvorwurf wird überhaupt eine Anklage formuliert. Ein zweiter Grundsatz, den wir uns in der Soli-Arbeit zumindest irgendwie zugrunde gelegt haben, war, also wir sind hier ein Einstellungsbündnis und Solidarität ist letztendlich unteilbar. Also wie auch immer diese Konstellation und der tatsächliche Vorwurf dann sein wird, der da verhandelt wird vor Gericht, werden wir als Einstellungsbündnis uns solidarisch dazu verhalten wollen und müssen sozusagen gucken, wie man dann die Soli-Arbeit ausrichtet. Also das ist, insofern hast du da recht, solange man nicht weiß, was da tatsächlich auf uns zukommt, ist es schwierig jetzt schon Pläne zu machen, wie die Soli-Arbeit in einem halben Jahr aussehen soll. Und auf der anderen Seite, und darauf zielte meine Frage auch so ein bisschen, haben wir ja bisher in der Soli-Arbeit sehr unterschiedliche Aspekte betont. Nils hat auch gesagt, also wir sind an eine sehr, sehr breite Öffentlichkeit herangetreten. Wir waren immer sozusagen darauf ausgerichtet, einerseits also in auch bürgerliche Medien hinein Empörung und Informationen zu unserem Verfahren zu streuen. Wir wollten gleichzeitig aber auch die radikale Linke ansprechen, also die möglicherweise auf andere Reize auch reagiert, wenn man sie um Solidarität bittet. Und das sind natürlich Fragen, die für uns auch weiter offen sind. Also findet ihr es vernünftig, dass wir versuchen, so ein Verfahren aus sozusagen dem engeren Milieu von linken Soli-Gruppen und Infoveranstaltungen herauszuholen, in die breite Öffentlichkeit zu tragen? Wie wichtig ist es euch, dass bestimmte inhaltliche Themensetzungen, die das Verfahren berühren, viel, viel stärker in den Vordergrund gespielt werden? Muss das ein Gegensatz sein? Wie kann das aufgelöst werden? Also das sind so Fragen, die uns natürlich für die weitere Arbeit sozusagen enorm wichtig sind und die uns beschäftigen werden und wo wir gerne so ein Feedback auch haben wollen. Also ich glaube, wir sind sozusagen argumentieren auf sehr unterschiedlichen Ebenen gerade und wir können natürlich überhaupt nicht vorausschauen, in welcher Form sich die Staatsanwaltschaft entscheidet, dann diese Anklageschrift zu formulieren und worum es dann gehen wird.
Wir müssen jetzt den On-Air-Teil der Sendung so langsam gen Ende hin bewegen. Hier bei Radio Korax, Sondersendung zum Paragraphen 129a mit Nils und André als Gästen. Das heißt aber nicht unbedingt, dass das Gespräch abgebrochen werden muss. Ich würde bloß gern denjenigen, die jetzt nur via Radio oder Internet zuhören, nochmal die Gelegenheit geben, eure Webadresse mitzuschreiben. Vielleicht könntet ihr die gleich, wenn ich aufhöre zu reden, nochmal sagen. Und allen, die hier im Raum sind, anbieten, dass wir dieses Gespräch vor allem auch mit Blick auf eure Frage, die ihr gerade gestellt habt und wo ihr sicherlich froh seid, wenn da Ideen, Vorschläge oder Feedback kommt, dass das hier noch weiter besprochen werden kann, dann eben nicht mehr im Radio übertragen wird. Aber ihr seid auch per Mail zum Beispiel zu erreichen.
Genau, unsere Mailadresse findet ihr auch auf der Webseite und die lautet http://einstellung.so36.net, also einstellung.so36.net.
Ja, dann liegt es an uns, jetzt erstmal Tschüss zu sagen für die Hörer da draußen. Schade, dass wir es hier nicht im Radio so weiter diskutieren können, aber bei Korax wird das ja sicherlich auch in den nächsten Wochen, Monaten und hoffentlich nicht Jahren, sage ich jetzt mal, hier immer noch eine große Rolle spielen weiterhin. Ja, ansonsten sage ich viel Spaß. Was kommt eigentlich? Achselzucken kommt. Viel Spaß mit der nächsten Sendung.